Jesus ist schon einige Zeit mit seinen Jüngern unterwegs. Die Jünger haben eine Menge Wunder gesehen und verschiedene Dinge. Und ihnen ist klar, der Mensch, mit dem sie da unterwegs sind, der ist nicht gewöhnlich. Das ist ein besonderer Mensch. Und dann nimmt Jesus sie zur Seite und stellt ihnen eine Frage, für die wir heute vielleicht Google benutzen würden. Er fragt sie nämlich, was sagen eigentlich die anderen, wer ich bin? Was denken denn die Menschen, wer ich bin? Und die Jünger erzählen dann so ein bisschen, was sie gehört haben. Und, naja, einer der Propheten vielleicht oder der Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist oder irgendwas. Und dann fragt Jesus, was denkt ihr denn? Und Petrus reagiert und hat, in dem Augenblick versteht er etwas und sagt, du bist der Messias. Du bist der Gesalbte Gottes. Und Jesus nutzt dann diese Chance und fängt an, ihnen darüber zu erzählen, was kommen wird. Er sagt, okay, ihr versteht, ich bin der Messias, ich bin der von Gott Geschickte. Und das Wort Messias ist ein bisschen aufgeladen im Sinne von, das gibt eine alttestamentliche Beschreibung davon, wen wir da haben im Messias. Es ist der Gottesknecht, es ist der, der kommen wird, um das Volk Israel zu befreien. Ja, das Nachkomme Davids, es gibt alle möglichen Sachen, die sozusagen schon bekannt sind. Und Jesus fängt aber jetzt an zu erklären, wie er das Volk befreien möchte und redet davon, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass die Römer ihn dort umbringen werden. Und dass er dann aber wieder auferstehen wird. Damit ist Petrus nicht ganz so zufrieden. Deswegen nimmt Petrus ihn daraufhin zur Seite und sagt, ja, klingt nach einer super Idee, aber für dich vielleicht nicht so. Was Petrus dann einen kleinen Rüffel einbringt sozusagen, weil Jesus ihn darauf hinweist, dass es doch richtig ist und dass es wichtig ist, was da passiert. Als Mutter gerade den Text vorgelesen hat, ich weiß nicht, wem aufgefallen ist, der Text beginnt mit dem Satz 6 Tage danach. Was natürlich die Frage aufwirft, 6 Tage wonach? Das ist genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Das heißt, die Jünger haben ein Verständnis dafür bekommen, wer Jesus ist, dass Jesus der von Gott Gesandte ist, dass Jesus derjenige ist, der uns befreien soll. Und sie haben auch schon von Jesus erklärt bekommen, zumindest im Ansatz, wie das passieren soll. Auch wenn, und das muss man leider feststellen, die Jünger nicht so richtig verstanden haben, worüber Jesus da geredet hat. Ja, denn später sehen wir das dann, als es in Jerusalem zur Kreuzigung kommt, sind sie alle etwas überrascht. Aber dazwischen nimmt Jesus jetzt die 3 Jünger und geht mit ihnen auf einen Berg. Ich muss persönlich gestehen, dass ich diese Geschichte lange Zeit als merkwürdig verbucht hatte. Es ist so eine komische, ich finde es so eine komische Zwischensituation, also fühlte sich für mich zumindest lange Zeit immer so ein bisschen nicht im Zusammenhang mit dem Rest der Geschichte an. Bis ich irgendwann mal mir das genauer angeguckt habe und dann dachte, oh mein Gott, das ist ein total zentraler Punkt, der da passiert. Und deswegen möchte ich über diese Situation auf dem Berg ein bisschen ausführlicher reden. Die 4 kommen jetzt auf den Berg, Jesus und die 3 Jünger. Ganz spannend finde ich, dass in keinem der Evangelien, die diese Geschichte erzählen, der Name des Bergs erwähnt wird. Das ist einfach irgendein hoher Berg. Ja. Und trotzdem passieren da mehrere Sachen, die uns an Dinge erinnern, die im Alten Testament passiert sind. Das erste ist, was beschrieben bekommen ist, dass Jesus anfängt zu strahlen. Und seine Kleidung beginnt zu strahlen. Und das letzte Mal, dass wir in der Bibel jemanden hatten, der auf einem Berg war und anfing zu strahlen, war als Mose auf den Berg Sinai geht, um die Gesetzestafeln zu empfangen, um mit Gott da 40 Tage Gemeinschaft zu haben. Und er kommt wieder zurück und strahlt so sehr, das liebe ich sozusagen, so ein bisschen diesen Pragmatismus, das war den Leuten ein bisschen zu anstrengend, also haben sie ihm einen Vorhang vors Gesicht gemacht. Aber weil es sonst sich so vielleicht immer so ein bisschen angefühlt hat, wie wenn man im Gegenverkehr ist und der hat noch die Fernscheinwerfer an. Ne? Also so. Und gleich das Gleiche sehen wir hier. Interessanterweise aber, zwei Dinge. Das eine ist, die Kleidung von Jesus verwandelt sich auch. Das ist etwas, was wir bei Mose nicht gesehen haben. Bei Mose fängt das Gesicht an zu strahlen. Und das zweite ist, Mose ist 40 Tage lang in der Gegenwart Gottes und kommt strahlend aus der Gegenwart Gottes raus. Jesus kommt auf diesen Berg und fängt von sich aus an zu strahlen. Ja? Mose ist wie der Mond, der leuchtet, weil er von der Sonne bestrahlt wird und das reflektiert. Jesus ist die Sonne, die aus sich raus leuchtet. Und dann kommen Mose und Elia. Ich frage mich bis heute, woran die Jünger erkannt haben, dass es Mose und Elia sind. Aber die beiden stehen jetzt da und fangen an, mit Jesus zu reden. Und in diese Situation herein kommt die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und Gott sagt über Jesus, zu allen Anwesenden, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und dieser Satz, auf ihn hört, ist insofern ganz spannend, als dass er in der Gegenwart von Mose und Elia gesagt wird. Denn im Alten Testament und im jüdischen Glauben gibt es keinen wichtigeren als Mose und als das Gesetz Moses. Und gleichzeitig haben wir unter den Propheten wohl keinen wichtigeren als Elia. Und über beides sagt Gott aber, auf Jesus hört. Er nimmt Jesus sozusagen und stellt ihn über Mose, über das Gesetz des Moses und über Elia, über den Propheten und sagt, in Jesus ist das alles vereint. Gibt diese kleine Anekdote mit diesen Hütten dazwischen, ja, dass also Petrus aufwacht und oder sich das umschaut und dann anfängt vor zu sagen, ja, wir könnten noch hier also Hütten bauen oder so. Mir ist immer so ein bisschen unklar, warum. Also ich vermute, das ist so ein bisschen eine Übersprungshandlung, weil er mit der Situation nicht so richtig umgehen konnte. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es auch ein bisschen aus seinem Messias-Verständnis in dem Augenblick noch herauskommt, dass er sagt, okay, wir machen jetzt hier unsere Basis auf und von hier aus erreichen wir dann das Land. Aber es ist letztendlich sind das alles Spekulationen. Aber und ich glaube auch, so richtig wichtig ist das nicht, weil Jesus da auch noch nicht mal drauf reagiert, sondern er lässt es, ja, die Herrlichkeit Gottes kommt, Gott redet und danach sind die beiden, Mose und Elia, weg und die drei gehen vom Berg wieder runter. Und sie gehen dann sozusagen ein bisschen mit Umwegen, aber sie gehen dann nach Jerusalem, wo die Jünger genau das mit ansehen müssen, was Jesus ihnen vorher gesagt hat, was passieren wird, nämlich dass er gekreuzigt werden wird und dass er sterben wird. Aber für die Jünger war das eine ganz spannende und eine ganz wichtige Situation. Und Petrus greift das später, sehr viel später, in seinem zweiten Brief auf und redet genau über diese Situation der Verklärung auf dem Berg. Indem er begründet damit seinen Glauben. Und das finde ich ganz spannend. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, das ist 2. Petrus 1, Abvers 16. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes ist für die Jünger ein tragender Moment. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, oder auch aus verschiedenen Situationen, die wir im Neuen Testament haben, zum Beispiel Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Irgendwohin wollte er. Nach Damaskus, danke. Warum Emmaus? Nee. Auf dem Weg nach Damaskus begegnet Jesus. Und er erzählt diese Geschichte immer wieder, weil das eine ganz wichtige, zentrale Begegnung in der Herrlichkeit Gottes war. Und das ist für die Jünger auch eine Situation, wo sie sich erstmal sozusagen nochmal deutlich mit der Frage auseinandersetzen, Jesus kann nicht einfach nur Mensch sein. Ja, Jesus begegnet den Jüngern auf dem Berg in einer Herrlichkeit, die von Gott kommt. Die keine wiedergespiegelte Herrlichkeit ist, sondern die aus Gott kommt. Und diese Herrlichkeit trägt sie. Und für mich ist es immer wichtig, immer wieder wichtig. Und ich denke, das geht euch eigentlich nicht anders, ist immer wieder zu Gott, zu dieser Herrlichkeit zurückzukommen und zu wissen, wenn Gott mit mir ist, ja, wer kann dann gegen mich sein? In welcher Situation, in der ich gerade stecke, kann es so schlimm werden, dass ich nicht trotzdem wüsste, dass Gott mich trägt in dem Ganzen. Ja? Und auch ein Petrus, der ja nicht sonderlich geglänzt hat in Jerusalem, als es Richtung Kreuz ging, ne, hat Jesus erst ganz am Anfang gesagt, Jesus, wir machen das alles, wir schaffen das, wenn du da hin musst, dann folge ich dir und so weiter und so fort. Ne? Und Jesus ihn dann zart darauf hinweisen musste, dass er Jesus verraten wird. Und genauso ist es gekommen. Und Petrus hat sich im Grunde genommen, so gut er konnte, versteckt vor dem, was auf Jesus zugekommen ist. Und trotz alledem steht Jesus am Schluss da und trifft ihn wieder und sagt, hey, ich bin immer noch da. Ich bin bei dir gewesen, auch in der Situation, in der du vor mir weggerannt bist. Und ich stehe mit offenen Händen da, mit offenen Armen und erwarte dich zurück. Und wir haben auch, Paulus greift es auch auf sozusagen, dass er sagt, wir brauchen die Herrlichkeit Gottes, denn nicht nur spiegeln wir die Herrlichkeit Gottes wider, sondern wir werden auch von der Herrlichkeit Gottes immer mehr in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes. Was ein bisschen zu der Frage führt natürlich, wo finden wir die Herrlichkeit Gottes? Wo begegnen wir der Herrlichkeit Gottes? Und begegnen der Herrlichkeit Gottes können wir im Lobpreis begegnen. Ich war nicht da, aber ich bin mir relativ sicher, dass gestern während der Worship Night die Herrlichkeit Gottes spürbar war. Ja, wir begegnen der Herrlichkeit Gottes im Wort, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir uns die Bibel lesen. Ihr könnt ganz dreist als seine Kinder darum bitten, ihm zu begegnen, seiner Herrlichkeit zu begegnen. Aber ich möchte noch ein Beispiel ein bisschen ausführlicher behandeln, weil das in dieser Geschichte von der Verklärung Lukas, im Lukas-Evangelium, der die Geschichte auch erzählt, benutzt ein Wort, was er so dazwischen schiebt, im Griechischen. Im Deutschen wird es ein bisschen überrannt. Ich gucke mal ganz kurz. Finde ich jetzt nicht, ist auch nicht weiter wichtig. Da geht es darum, dass Jesus, Elia und Mose reden ja miteinander. Und bei Matthäus und auch bei Markus, die Geschichte erzählen, steht da einfach, die reden miteinander. Bei Lukas fügt ein, dass sie über seinen Exodus geredet haben. Und über den Exodus, den er in Jerusalem vollbringen wird. Das Wort Exodus, das haben manche Bibelübersetzungen benutzen das Wort für das zweite Buch Mose, bedeutet Auszug. Und das ist ein bisschen eine interessante Formulierung, die Lukas da verwendet, zu sagen, dass sie über seinen Auszug geredet haben, den er in Jerusalem vollbringen wird. Aber letztendlich weist er an der Stelle darauf hin, was das Kreuz ist für uns. Und ich will kurz die Chance nutzen und ein bisschen sozusagen anhand der Geschichte des Volkes Israel, die aus Ägypten ausziehen, das ist die Geschichte, die im Exodus beschrieben wird, noch ein bisschen beleuchten sozusagen, was das Kreuz für uns heißt. Der zentrale Punkt im Auszug aus Ägypten ist, das Volk Israel war zu dem Zeitpunkt Sklaven in Ägypten und hinterher waren sie ein freies, eigenständiges Volk. Ja, das ist sozusagen der große Schritt, der da vorbracht wird. Und für uns ist das Kreuz das Gleiche. Wir werden aus dem Sklaven dieser Welt, sozusagen der unserer eigenen Sünde und Schuld, hin in die Kindschaft Gottes gebracht. Und genauso wie das Volk Israel vor dem Auszug aus Ägypten, ich meine, man muss sich bewusst machen, die kannten Gott nicht so richtig. Ja, die hatten von dem gehört, aber es gab keine schriftlichen Aufzeichnungen irgendwie, sondern es war halt irgendwie der Gott von ihrem Vorfahren Abraham da irgendwie. Und Mose kommt in diese Situation rein und verbringt im Namen Gottes Wunder. Und das Volk Israel hat dadurch eine Möglichkeit, sozusagen Gott ein bisschen kennenzulernen und auch ein bisschen die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Zum einen in den Wundern, die Mose vor dem Pharao macht und dann aber ganz deutlich in den Plagen, die Gott über Ägypten schickt. Und wo das Volk immer wieder, also Israel immer wieder erleben darf, wir sind außen vor, wir sind geschützt, wir sind in der Hand Gottes. Und das, was Gott tut, das tut er, um unseren Besitzern sozusagen, also dem Volk der Ägypter, zu zeigen, dass er die Macht hat und die Kontrolle hat. Und dass die Ägypter nicht diejenigen sind, die darüber entscheiden können, letztendlich, was mit Israel passiert. Und, dann kommt es zum Auszug. Und bei dem Auszug gibt es zwei Sachen, die ich rausgreifen möchte, Schlüsselsachen. Ist das eine, es gibt das Passahlamm. Dem Volk Israel wird aufgetragen, wenn ihr auszieht, dann opfert ein Lamm. Und mit diesem Lamm bestreicht ihr eure Türpfosten. Mit dem Blut des Lammes, nicht mit dem ganzen Lamm. Bestreicht ihr die Türpfosten. Und damit wird der Engel des Todes, der kommen wird, um zu richten, wird wissen, an welchen Häusern er vorbeigehen soll. Weil ihr unter dem Blut dieses Lammes seid. Und gleichzeitig, parallel dazu ist die Strafe für diejenigen, die nicht unter dem Blut des Lammes sind, ist, dass der Erstgeborene umgebracht wird. Jeder männliche Erstgeborene in Ägypten, der nicht unter dem Blut des Lammes war, ist gestorben in der Nacht. Und wenn wir jetzt zum Kreuz gucken, dann sehen wir das beides genau da. Wir sehen auf der einen Seite das Lamm Gottes, das sein Blut vergießt, damit wir Schutz finden können. Damit wir uns unter ihm bergen können. Ja? Die Propheten benutzen das Bild von einer Henne, die die Küken unter den Flügeln sammelt und da sich verstecken dürfen und geschützt sind vor dem Rest der Welt. Und gleichzeitig, und das ist das, was mich immer wieder aus der Bahn wirft, wenn ich zu lange darüber nachdenke, sehen wir da den sterbenden Erstgeborenen. Gott, der nicht nur nicht nur sein Blut vergießt, um uns den Schutz zu geben, den wir brauchen, sondern Gott, der auch noch seinen Erstgeborenen umbringt, damit auch die Leute, die nicht unter dem Blut des Lammes sind, die Strafe nicht abkriegen. Johannes, der greift in seinem Evangelium genau das Kreuz auf, wenn er von der Herrlichkeit Gottes redet und sagt, das ist der Moment, da haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Am Kreuz. Als er für uns diesen Auszug aus der Schuld, aus der Sünde, aus unserem selbstverschuldeten Elend hin in die Kindschaft zu Erben Christi gemacht hat. Danke, Papa, dass wir das sehen dürfen an deinem Kreuz, am Kreuz deines geliebten Sohnes, dass du ihn nicht verschont hast, sondern dass du ihn verherrlicht hast für uns. Und dass wir in deiner Herrlichkeit dich widerspiegeln dürfen, in deiner Herrlichkeit dir ähnlicher werden dürfen. In deiner Herrlichkeit durch all die finsteren Täler dieser Welt gehen können, weil wir wissen, dass du bei uns bist, dass du uns trägst. Gib du uns einen Hunger und Verlangen danach, dein Angesicht zu suchen, deine Herrlichkeit zu suchen, zu sehen, wie du bist, wer du bist und was du für uns getan hast, als du gekommen bist, um uns aus der Finsternis in dein Reich des Lichtes zu holen, in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles für uns getan hast dafür. Dass wir einfach zu dir kommen dürfen und erleben dürfen, wie sehr du uns liebst. Amen.